Liebe Gemeinde, ich habe eine kleine Statistik dabei, die ich gerne mit euch teilen würde. Ein Viertel aller Studenten brechen ihr Studium ab, um sich neu zu orientieren. 30% aller Fachkräfte wechseln ihren Job nach 2 Berufsjahren und weitere 25% nach 5 Jahren. Jedes Jahr wechseln 9 Millionen Menschen ihren Wohnort und ziehen um. Das heißt, im Schnitt alle 10 Jahre ist jeder einmal umgezogen. Und ich behaupte mal, jeder Mensch war schon mal in einer Situation, in der er nicht mehr wusste, wie es weitergeht, in der er sich mal neu orientieren musste, mal innehalten und zu schauen, wo möchte ich überhaupt hin. Und diese Situation, in der man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wo man sich denkt, ja, so kann es jetzt nicht mehr weitergehen, ich muss mich neu orientieren, diese Situation ist eine doofe Situation, in der man sich selber sehr viel Druck macht, um da möglichst wieder rauszukommen. Schwierig wird es dann noch viel mehr, wenn man Verantwortung für andere Leute hat, die dann auch von einem erwarten, möglichst schnell jetzt aus dieser Sackgasse sich heraus zu manövrieren. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, ich glaube 2 oder 3 Wochen vielleicht, in der der Trainer von FC Bayern München ein Interview gegeben hat, in der er zugegeben hat, dass er keine Lösung für die Probleme des FC Bayern München hat. Nach dem Spiel gegen Leipzig. Und das ist absolut menschlich. Aber dieses Interview wurde ihm damals eher negativ ausgelegt. Seitdem läuft es allerdings wieder. Mose war damals in einer ähnlichen Situation. Mose hat Verantwortung für ein Volk übernommen und war an einem gewissen Punkt, in dem er nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Gott wollte sich an das Volk Israel binden. Das war sein Plan. Er schloss einen Bund mit dem Volk Gottes. Und Gott erklärte ihnen die 10 Gebote. Und das Volk willigte ein. Und Mose sollte dann auf den Berg kommen und die 10 Gebote nochmal in schriftlicher Form erhalten. Und noch in der Zeit, als Mose auf dem Berg war, machte sich das Volk Israel ein goldenes Kalb und brach den Bund direkt schon wieder, den sie mit Gott geschlossen hatten. Als Mose gesehen hat, dass der Bund sogar schon gebrochen ist, bevor er überhaupt richtig verschriftlicht wurde, hat er die 10 Gebote genommen und auch zerbrochen. Der Bund Gottes mit dem Volk lag in Scherben. Und die große Frage war, wie reagiert Gott jetzt? Und Mose verhandelt mit Gott. Mose fragt Gott und bittet ihn, dass er das Volk nicht vernichtet. Lieber soll er sich ihn aus dem Buch des Lebens streichen. Und Gott vergibt dem Volk und er antwortet. Und jetzt möchte ich mit euch in der Bibel lesen. Und zwar möchte ich lesen in 2. Mose Kapitel 33. 2. Mose, Kapitel 33. Und wir werden heute einen ganzen Abschnitt lesen innerhalb dieser Predigt. Ihr könnt die Bibel also gleich dann hier geöffnet lassen und dann mitlesen. 2. Mose, 33, ich lese die ersten 3 Verse. Und es heißt, und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deine Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Das Volk wird also nicht vernichtet. Mose soll das Volk weiterführen und Gott verheißt Mose, einen Engel zu senden, der vor ihnen hergehen soll. Aber Gott sagt auch, dass er nicht in ihrer Mitte sein kann, weil er sie sonst vertilgen würde. Gott kann nicht mit Sünde leben und sagt hier, dass Sünde zum Tod führt. Und Gott schlägt vor, dass es besser wäre, wenn Gott nicht mehr in der Mitte des Volkes ist. Also auch vor dieser Geschichte haben Leute gesündigt und sind nicht sofort gestorben, obwohl Gott in der Mitte war. Und auch danach war das der Fall, dass Menschen gesündigt haben, Gott in ihrer Mitte gewohnt hat und sie nicht sofort gestorben sind. Aber Gott ist es wichtig zu betonen, dass die Folgen der Sünde der Tod ist. Das Volk soll nicht glauben, dass sie andauernd sündigen können, weil Gott ihnen ja eh alles vergibt. Sie sollen lernen, Sünde so zu sehen, wie Gott sie sieht. Nämlich als etwas Todbringendes, das sie von Gott trennt. Um das zu zeigen, sagt er, dass er jetzt getrennt von ihnen leben muss, nicht mehr in ihrer Mitte sein kann. Und in den nächsten Versen wird beschrieben, dass das Volk erstmal bereuen soll, dass sie ihren Schmuck ablegen sollen und Gott um Vergebung bitten. Außerdem baut Mose dann das Zelt der Zusammenkunft, Vorläufer vom Heiligtum. Dieses Zelt baut Mose außerhalb des Lagers auf. Und die Wolkensäule war ab dem Zeitpunkt außerhalb des Lagers und Mose musste, wenn er mit Gott reden wollte, außerhalb des Lagers gehen. Gott, es ist so wichtig, dass wir nicht leichtfertig mit Sünde umgehen sollen, dass hier diese Geschichte, die erzählt wird, wie Mose mit Gott redet, erstmal unterbrochen wird mit diesem Einschub, dass das Zelt anders aufgebaut wird und das geregelt wird. Erst dann geht der Dialog, der in den ersten drei Versen angefangen hat, in Vers 12 eigentlich wieder weiter. Erst nachdem das Volk bereut hat, den Schmuck abgelegt hat, nachdem Mose das Zelt der Zusammenkunft draußen aufgestellt hatte, um Gott dort zu begegnen, dann heißt es, ich lese Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Also Gott redet zu Mose wie zu einem Freund. Mose hat eine ganz besondere Beziehung zu Gott, beziehungsweise Gott hat eine ganz besondere Beziehung zu Mose, dass sie von Angesicht zu Angesicht reden. Und Mose hat mit Josua einen treuen Diener, der ihm nicht von der Seite weicht, der nicht aus dem Zelt geht, wobei der hebräische Text hier vielleicht nicht ganz eindeutig ist, wie er in meiner Übersetzung scheint. Der Text kann auch so übersetzt werden, dass er vor dem Zelt sitzt und das Zelt sozusagen bewacht, dass niemand hineingeht, statt dass er im Zelt war die ganze Zeit. Auf jeden Fall geht jetzt der Dialog weiter, den Gott mit Mose hat, und zwar von Angesicht zu Angesicht, wie zu einem Freund. Vers 12, und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Mose nimmt jetzt also wieder das Gespräch auf, was wir in den ersten drei Versen hatten. Mose sagt, du hast doch gesagt, dass du das Volk führen möchtest. Du hast gesagt, dass ich Gnade in deinen Augen gefunden habe und dass du mich mit Namen kennst. Aber Mose sagt auch, dass er nicht weiß, wer mit ihm gehen soll. Er hat einen treuen Diener mit Josua. Aber Mose ist sich unsicher, ob das wirklich Gottes Wille ist, dass Josua ihm hilft. Und er ist sich unsicher, wie es weitergehen soll. Er ist orientierungslos und steht da, wie vor ein paar Wochen vielleicht Tuchel vor den Medien gestanden ist und hat gesagt, ich weiß eigentlich nicht mehr weiter. Und dann heißt es weiter, Vers 13 bis 16 lese ich. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Also Mose möchte wissen, was die Wege Gottes sind, und Mose möchte Gott erkennen. Er möchte, dass Gott bei ihnen ist und das Volk nicht ganz verlässt. Gott hatte ihnen in den ersten Versen, die ich gelesen habe, versprochen, dass er einen Engel hersenden wird, der vor ihnen hergehen wird. Aber Mose reicht das nicht, dass einfach nur ein Engel da ist. Er erinnert Gott daran, dass es sein Volk ist, dass es Gottes Volk ist, und er möchte, dass Gott persönlich bei ihnen ist. Und schlägt ihm vor, und Mose sagt, wenn du nicht da bist, dann kannst du nicht sagen, dass ich Gnade gefunden habe. Oder anders gesagt, Mose sagt hier, nur wenn du da bist und nur wenn du mich führst, dann erlebe ich wirklich echte Gnade. Vers 17 und 18. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also Gott verspricht dem Mose, seine Bitte zu erhören. Und Mose sagt ihm nochmal, dass er ihn mit Namen, Gott sagt dem Mose nochmal, dass er ihn mit Namen kennt. Und darauf bittet Mose, Gott, ihn in seiner Herrlichkeit sehen zu dürfen. Gott redet mit Mose wie zu einem Freund von Angesicht zu Angesicht, hieß es vorher. Und Gott kennt den Mose beim Namen. Das betont Gott immer wieder. Aber Mose sieht Gott nicht. Und Mose wünscht sich, Gott immer besser kennenzulernen und seine Wege zu verstehen, und bittet ihn deshalb, ihn sehen zu dürfen. Und der Herr antwortete und sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Gott sagt hier also, du darfst mich leider nicht sehen. Den Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Aber ich verrate dir mal meinen Namen. Ich kenne dich sehr gut mit Namen, aber ich verrate dir jetzt mal meinen Namen. Gott bietet dem Mose hier sozusagen das Du an. Gott sagt hier, wir reden wie Freunde, ich kenne dich bei deinem Namen und du willst mich besser kennenlernen? Dann nenn du mich doch auch bei meinem Namen. Geh hier in eine Felsspalte und du darfst zumindest mal hinter mir hersehen, auch wenn du mich nicht ganz sehen darfst, du darfst hinter mir hersehen und ich will dir meinen Namen sagen. Wenn wir jetzt heute an Gottes Namen denken, kenne ich drei Reaktionen, drei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder, dass man sagt, wir sollten Gottes Namen lieber nicht aussprechen, aus Ehrfurcht, wie viele Juden oder die Juden das eigentlich so praktizieren. Oder, zweite Möglichkeit, wir grübeln sehr lange, was der korrekte Name eigentlich ist, weil wir vier Buchstaben kennen und die Vokale müssen wir uns dabei denken. Und wir überlegen uns, wie spricht man den dann wirklich ganz korrekt aus, wenn wir dieses JHWH lesen? Und ich kenne eine dritte Möglichkeit, über den Namen Gottes zu sprechen. Und zwar, dass man an folgende Namen denkt. Adonai, mein Herr, oder El Shaddai, allmächtiger Gott, oder El Alyon, der Gott der Welt, oder El Olam, Gott der Ewigkeit, Adonai Zebaoth, Herr der Herrscher, El Af, Gott der Väter, El Roy, Jahreslosung, Gott, der mich sieht. Von diesen drei Möglichkeiten finde ich diese letzte, diese dritte fast am schönsten, weil diese Begriffe Gott mir mehr offenbaren, ich ihn besser kennenlernen kann dadurch, aber auch das ist nicht das, was Gott hier meint. Diese Bezeichnungen, die ich gerade vorgelesen habe, sind mehr Titel von Gott, die wir in der Bibel finden. Aber das ist noch nicht der Name, so wie man zu mir Herr Schreiber sagen könnte, zu manchen Leuten auch Doktor oder vielleicht sogar Professor sagen könnte, kann man zu Gott diese Titel sagen. Aber diese Titel sind noch nicht sein Name. In Kapitel 34 schließt Gott jetzt mit dem Mose nochmal einen neuen Bund. Und er schreibt ihm nochmal die 10 Gebote auf und macht einen Neuanfang mit Mose. Und diesen Neuanfang, diesen neuen Bund, stellt der Mose vor. Und zwar macht er diesen Neuanfang jetzt, indem er seinen Namen dazu gibt und sich dem Mose vorstellt, mit seinem Vornamen sozusagen. Nicht nur mit diesen vielen Titeln, die Gott auch innehat. Der neue Bund beruht jetzt darauf, dass Mose, aber auch das ganze Volk Gott besser kennenlernen können, ihn persönlich erkennen, ihn persönlich ansprechen können. Und es heißt, Kapitel 34, Verse 5 bis 7, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Gott kommt hier also in einer Wolke herab und tritt zu ihm, geht gleichzeitig auch an ihm vorüber und ruft seinen Namen aus. Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs lässt er ungestraft, sondern die Schuld der Väter heimsucht bis an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Das alles ist ein langer Name. Aber ich glaube, dass dieser ganze Abschnitt Gottes Name ist. Ich glaube das, weil in Vers 14 heißt es bei mir in meiner Bibel: Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Und das, was hier mit eifersüchtig übersetzt wird, ist in einer leicht veränderten Form hier mit aber ungestraft lässt er nicht in dem Namen enthalten. Gott bezieht sich auf diesen letzten Teil und sagt, ja, das ist immer noch mein Name. Gott hat einen langen Namen. Und Namen haben in der Bibel immer eine Bedeutung. Und dieser Name soll im Idealfall den Charakter dieser Person, dieses Menschen widerspiegeln. Und Gott sagt, ich stell dich mir vor, aber es kann ich jetzt vielleicht nicht in einem Wort abhandeln. Gott ist ein großer Gott und ich glaube, selbst in diesen 51 Wörtern ist er noch nicht allumfassend beschrieben. Aber er sagt, ich stehe mit meinem Namen dafür, dass ich barmherzig und gnädig bin. Dass ich langsam zum Zorn bin und von großer Gnade und Treue habe. Dass ich tausenden Generationen Schuld und Übertretung und Sünde vergebe. Aber ich lasse auch nicht ungestraft, ich nehme die Schuld ernst. Und zwar bis in die dritte und vierte Generation, auch das ist Gott. Manchmal vergessen wir das und betonen ausschließlich, dass Gott gnädig ist und dass Gott uns vergibt. Aber manchmal betonen wir auch viel zu stark, dass Gott Schuld nicht ungestraft lässt. Gott sagt, dass er beides ist, gnädig und Schuld nicht ungestraft lässt, aber im Verhältnis 1000 zu 3 oder 4. 1000-mal gnädig, 3 oder 4-mal nicht ungestraft lassen. Interessant ist auch, dass Gott hier sagt, er vergibt Schuld, Übertretung und Sünde. Das sind die drei verschiedenen Arten, wie man im Hebräischen etwas Schlechtes machen kann. Wenn man auf der zwischenmenschlichen Ebene etwas Schuld auf sich geladen hat, dann lädt man diese Schuld auf sich. Luther übersetzt das häufig mit Missetat. Wenn man Gott gegenüber etwas falsch macht, dann spricht die Bibel im Hebräischen häufig von der Sünde. Aber bei diesen beiden Begriffen geht man davon aus, dass man es eigentlich nicht tun möchte, dass man von den Emotionen überwältigt wurde, dass man einfach schwach geworden ist, dass man das eigentlich besser wollte, aber es hat nicht geklappt und man hat halt diese Schuld oder diese Sünde begangen. Wenn man jetzt aber rebelliert und sagt, ich mache das nicht, um mich zu bereichern, sondern aus Trotz, um dem anderen zu schaden oder um Gott zu schaden, dann spricht man im Hebräischen eher dann von der dritten Art, von der Übertretung. Aber Gott kann jede einzelne Art vergeben und uns wieder heilen. Mose wollte ursprünglich Gottes Herrlichkeit sehen. Aber in diesem Abschnitt fällt vor allem auf, dass Gottes Herrlichkeit und seine große Macht, dass Gottes Herrlichkeit nicht durch seine große Macht sichtbar wird, sondern durch seine große Gnade und seine Liebe und seine Vergebungsbereitschaft und Barmherzigkeit. Wenn wir mal wieder in Situationen kommen, in denen wir orientierungslos sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll, wie Mose an diesem Punkt war. Wenn wir nicht wissen, was Gottes Wege sind, wie Gott uns führen soll, wenn wir seine Führung nicht erkennen, dann lasst uns versuchen, so wie Mose, Gott besser kennenzulernen. Und darauf zu achten, wie Gott sich vorstellt. Dieser Name Gottes, dieser Abschnitt wurde zu einer Art Lieblingsgebet im Alten Testament. Alle biblischen Schreiber bezogen sich sehr gerne, oder viele bezogen sich sehr gerne auf diesen Text, um Gott anzusprechen. David betet in Psalm 86, Vers 15, du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und voll von großer Gnade und Treue. Als Hiskia wieder Passa feiert, heißt es in 2. Chronik 30, Vers 9, denn wenn ihr zum Herrn umkehrt, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen halten, sodass sie wieder in dieses Land zurückkehren können, denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Nehemia betet um Vergebung und es heißt in Nehemia 9, Vers 17, aber du, Gott der Vergebung, du bist der Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Joel ruft zur Umkehr auf. Und es heißt, Joel 2, Vers 13, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihm nicht. Und Jona betet aus lauter Frust, Jona 4, Vers 2, denn ich wusste, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich nicht. Die biblischen Schreiber beziehen sich sehr gerne auf diesen Abschnitt, auf das, wie sich Gott Mose dem Volk vorstellt, als er einen Neuanfang beginnt, als er einen neuen Bund schließt, als er sagt, ich möchte mit dir von Angesicht zu Angesicht reden, du darfst mir mal hinterherschauen und ich möchte dir meinen Namen sagen. Lass uns zum Du kommen. Du darfst mich ansprechen. Als starker Gott, barmherzig und gnädig, als langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt. Aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ans dritte und vierte Glied. Wenn wir wieder in solchen Situationen sind, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, lass uns so wie die Leute aus dem Alten Testament uns darauf berufen, dass wir Gott mit Namen ansprechen und nach seinen Wegen fragen, dass wir ihn besser kennenlernen und mit ihm reden. Und lasst uns ganz bewusst diesen Namen aussprechen. Amen. Lasst uns beten. Gott, du bist ein starker Gott. Du bist barmherzig und gnädig und langsam von Zorn und von großer Gnade und Treue. Und du bewahrst tausenden Generationen Gnade und bewahrst Schuld und Übertretung und Sünde vergibst du. Und ja, auch das gehört zu dir. Du lässt nicht ungestraft. Aber danke, dass du uns da dein Verhältnis gibst, dass du sagst, du bewahrst tausend Generationen Gnade und drei oder vier Mal Schuld nicht ungestraft lässt. Herr, lass uns dich besser kennenlernen. Und gerade in diesen Situationen, in denen wir nicht weiter wissen, lass uns dich umso mehr besser kennenlernen. Offenbare du uns da ganz besonders. Amen.